herzlich willkommen zu So geht's sicher, dem Podcast für Datenschutz, IT-Sicherheit und KI-Compliance in der Steuerkanzlei. Mein Name ist Christine Munker und ich freue mich, heute in die zweite Folge unserer Mini-Podcast-Serie zur Cybersicherheit in Steuerkanzleien mit Ihnen gemeinsam zu starten. Wir reden weiter über das Thema Cyberangriffe, genau genommen über die Methoden, die Sie als Steuerberater kennen sollten, um zu wissen, worauf Sie sich und Ihre Kanzlei vorbereiten sollten oder besser, wovor Sie sich schützen sollten. Starten wir direkt mit einer Angriffsform, die Sie bestimmt auch schon mal gehört haben, nämlich Brute Force Attacken. Der Name bedeutet wörtlich im Grunde rohe Gewalt und er beschreibt auch genau das, was passiert. Angreifer probieren automatisiert, also mit Hilfe von Software-Tools, unzählige Passwortkombinationen aus, bis irgendwann eine davon passt. Betroffen sind vor allem externe Zugänge, die aus dem Internet erreichbar sind. Zum Beispiel schlecht gesicherte VPN-Lösungen, Zugänge zu Routern, zu Online-Office-Konten, zu sozialen Netzwerken, Zugänge zu E-Mail-Konten oder Administrationsoberflächen beispielsweise von Websites. Schlicht zu allem, was eben so aus dem Internet zu erreichen ist. In diesen Software-Tools, die für die Attacken genutzt werden, werden also eine Unmenge von E-Mail-Adressen, die ja ganz oft als Benutzernamen für Accounts hergenommen werden, mit einer Unmenge von wahrscheinlichen Passwörtern mit kaum Aufwand und schnellen Abläufen ausprobiert. Wahrscheinliche Passwörter, also mit beliebigen Passwortkombinationen, die in dieser Software einfach durchlaufen und wahllos aneinandergereiht werden. Und das hat Erfolg. Und zwar immer dann, wenn bei den Zugängen einfache, einfach gestrickte oder naheliegende Passwörter verwendet werden. So klassische Beispiele wie zum Beispiel Kanzlei 2024 Ausrufezeichen oder Sommer 26 Fragezeichen. Diese Zugänge sind in kürzester Zeit geknackt, weil sie nicht besonders komplex sind und weil sie nicht besonders lang sind. Ganz besonders gefährlich ist das, wenn Kanzlei-Server direkt aus dem Internet erreichbar sind, was zum Glück nicht allzu oft passiert, aber trotzdem vorkommt. Wenn Standardpasswörter nie geändert wurden, die halt in Accounts, zum Beispiel in Administrationsaccounts einmal vorgegeben sind. Oder wenn es eine Passwortrichtlinie in der Kanzlei gibt, die zwar komplexe Passwörter erfordert, aber die niemand ernst nimmt. Und die natürlich auch nicht umgesetzt wird oder beziehungsweise entsprechend überwacht wird. Der wirksamste Schutz ist eine Kombination aus langen, komplexen Passwörtern. Mehrfaktor-Authentisierung ist hier ein ganz großes Thema. Auch eben Benutzernamen nicht mit E-Mail-Konten zu belegen, wenn das in den entsprechenden Lösungen möglich ist, sondern sich andere Benutzernamen auszudenken und technische Schutzmechanismen wie Account-Sperren nach mehreren Fehlversuchen. Das muss mit dem entsprechenden Dienstleister umgesetzt werden. Bei vielen Dienstleistern ist das auch schon Standard, aber eben nicht bei allen. Wie interessant insbesondere das Hacken von E-Mail-Postfächern ist, habe ich in der ersten Folge unserer kleinen Serie auch schon kurz erwähnt. Dabei ging es um die Möglichkeit, Phishing-E-Mails oder E-Mails mit Schadsoftware im Anhang von einer echten E-Mail-Adresse aus, die eben gehackt wurde, zu verschicken. Spannend ist der Zugriff auf Ihr E-Mail-Konto, aber auch noch aus einem anderen Grund. Darin ist recht schnell zu erkennen, zu welchen Plattformen, also Online-Diensten, Sie Zugänge haben, weil Sie dann häufig Newsletter von diesen Plattformen bekommen oder aber Upload-Benachrichtigungen beispielsweise, einen Kontostatus, Bestellbestätigungen oder Ähnliches in Ihrem E-Mail-Postfach zu finden sind. Und auf vielen dieser Online-Dienste kann man das Passwort ändern, indem man auf Passwort vergessen klickt. Das heißt, Ihre E-Mail-Adresse ist der Benutzername und das Passwort weiß der Hacker an der Stelle nicht, aber er klickt eben einfach auf Passwort vergessen. Was dann passiert, das kennen Sie alle. Der Link zum Ändern des Passworts, der landet ganz genau in Ihrem E-Mail-Postfach. Wer also dazu Zugang hat, kann wirklich viel Unfug anstellen. Mal ganz abgesehen davon, dass der Inhalt der E-Mails, wenn sich denn jemand die Zeit nimmt, diese zu lesen, natürlich auch recht spannend sein wird. Ein Verwandter, aber mindestens genauso gefährlicher Ansatz für Cyberangriffe ist das sogenannte Credential Stuffing. Viele englische Worte, aber das hat an der Stelle nicht viel zu bedeuten. Ich erkläre ja gerne, worum es geht. Credential Stuffing heißt, hier werden Passwörter nicht erraten, sondern es handelt sich um eine Art der Zweitverwendung, also Passwortrecycling sozusagen, aber diesmal durch Hacker. Nämlich, wenn bereits gestohlene Zugangsdaten wiederverwendet werden. Vielleicht haben Sie schon von diesen berühmten großen Datenlecks gehört, bei E-Mail-Anbietern, Online-Shops oder sozialen Netzwerken. Aus solchen Vorfällen stammen Listen mit Millionen von Benutzernamen und den dazugehörenden Passwörtern. Diese Listen kursieren im Untergrund, werden von Angreifern automatisiert gegen viele, viele andere Dienste getestet. Automatisiert heißt eben auch hier, das ist eine Massenverarbeitung, wo also Benutzernamen und Passwörter einfach auf die verschiedensten Dienste sozusagen losgeschossen werden und irgendwo passt es dann schon. Die große Schwachstelle bei dem Thema ist ein sehr menschliches Verhalten, nämlich, dass viele Menschen für ganz unterschiedliche Dienste dieselben oder sehr ähnliche Passwörter verwenden. Und daraus ergibt sich dann eben ein entsprechendes Risiko. Das heißt, wenn zum Beispiel jemand privat bei einem Online-Shop betroffen ist und dasselbe Passwort aber auch für einen beruflichen Zugang verwendet, weil man sich so schön merken kann, dann kann ein rein privates Datenleck dazu führen, dass auf einmal berufliche Konten betroffen sind. Und wenn dieses berufliche Konto dann auch noch ein Schlüssel ins Kanzleinetz oder in die Kanzlei-Cloud ist, dann steht ein Angreifer plötzlich mitten in ihrem System. Das Gleiche gilt aber natürlich auch für rein berufliche Passwörter. Auch den Fall haben wir oft, dass ein und dasselbe Passwort an verschiedenen Stellen genutzt wird. Das heißt, wenn ein vielleicht gar nicht so wichtiger oder geheim zu haltender Zugang gehackt wird, dann steht gleichzeitig auch der Zugang zu wesentlich sensibleren Diensten eben online für Hacker zur Verfügung. Die Wiederverwendung von Passwörtern ist leider nicht so selten, wie man das glauben mag. Es macht den Alltag, wenn man keine entsprechenden Tools für die Passwortverwaltung nutzt, eben viel leichter. Man kann sich das Ganze viel besser merken. Die Konsequenz daraus, die ist klar. Nutzen Sie Passwortmanager. Etablieren Sie klare Passwortrichtlinien in Ihrer Kanzlei, dass Sie keine zu schwachen Passwörter nutzen dürfen und vor allem nichts wiederverwendet werden darf. Und kümmern Sie sich um eine strikte Trennung von privaten und beruflichen Zugängen, sodass hier auch unterschiedliche Passwortstrukturen genutzt werden. Und vor allem, dass denken Sie darüber nach, ob berufliche E-Mail-Accounts privat genutzt werden dürfen. Auch das haben wir häufig. Wenn jemand aus Ihrem Team seine Kanzlei-E-Mail-Adresse privat nutzen darf, dann heißt das natürlich, dass diese E-Mail-Adresse auch für private Accounts als Zugang gilt. Und wenn das einmal in so einem Datenleck drin ist, wenn in irgendwelchen großen Dateien, in denen gehackte Zugangsdaten zur Verfügung stehen, diese E-Mail-Adresse mit dem Passwort mal drinsteckt, dann wird die E-Mail-Adresse, die Kanzlei-E-Mail-Adresse als Benutzername sofort eben auch genutzt, um zu checken, wo gibt es noch andere Zugänge. Und dann haben Sie in der Regel eben berufliche Kanzleizugänge mitgehackt, bloß weil die E-Mail-Adresse privat verwendet werden durfte. Also denken Sie gut drüber nach. Wir sehen das sowieso sehr kritisch, ob Sie wirklich die private Nutzung an der Stelle zulassen wollen. Ja, nicht jeder Angriff braucht tatsächlich den berühmten Klick auf einen falschen Anhang, auf einen Link. Man muss nicht immer selber irgendwas falsch machen, damit man gehackt wird. Auch das Thema Passwort ist manchmal relativ irrelevant, denn viele Hacker suchen ganz einfach gezielt nach technischen Sicherheitslücken, für die sie gar nichts können und die sie meistens auch gar nicht bemerken. Das können veraltete Betriebssysteme sein, das sind nicht aktualisierte Anwendungen, manchmal auch so Tools, für die es überhaupt keine Aktualisierungen mehr gibt, die sie halt mal für den einen oder anderen Fall installiert haben. Das können schlecht konfigurierte Firewalls oder Router sein, Druckerscanner, Telefonanlagen und natürlich auch smarte Geräte wie Kameras oder Konferenztechnik. Da gibt es jede Menge Dinge, die eben ein Betriebssystem haben, die eine Software haben, die installiert ist. Und überall da, wo Software für den Betrieb von irgendwelchen Systemen zuständig ist, kann diese Software eben auch Fehler haben. Besonders gefährlich sind sogenannte Zero-Day-Exploits, also Sicherheitslücken, schweres Wort, Sicherheitslücken, für die es noch gar keine veröffentlichten Updates gibt, die also wirklich noch ganz, ganz neu sind. Oder nicht so einfach zu schließen, sodass sich die Updates ein wenig Zeit lassen. Informationen über solche Lücken sind in der kriminellen Szene in der Regel sehr viel wert. Hier spielt heutzutage aber auch die KI eine große Rolle, denn die tut sich noch viel leichter damit, solche Sicherheitslücken zu erkennen, als wir Menschen. Vor allem brauchen wir Menschen relativ viel Know-how dafür und die KI nimmt uns das ab. Ein aktuell brandheißes Beispiel ist das neueste KI-Modell von Anthropic namens Mythos. Da dieses Modell wohl absolut Spitzenklasse darin ist, Sicherheitslücken wie zum Beispiel diese vorhin genannten Zero-Day-Exploits zu entdecken und praktischerweise auch direkt die Tools zu generieren, mit denen diese Lücken dann ausgenutzt werden können, hat der Hersteller Anthropic das Modell aktuell noch nicht für die Öffentlichkeit ausgerollt. Das ist denen schlicht und ergreifend zu gefährlich. Früher oder später wird das passieren. Früher oder später werden auch andere KI-Hersteller Modelle haben, die ähnliche Fähigkeiten haben, die ähnlich stark sind im Entdecken von Sicherheitslücken. Und ob Mythos nun zur Verfügung steht oder nicht, ändert eben nichts an der Tatsache, dass KI auch jetzt schon Cyberangriffe deutlich leichter macht als noch vor 5 Jahren und sich deutlich mehr Menschen mit deutlich weniger Spezialistenwissen damit bereichern und Schaden anrichten können. Es hat alles seine guten und auch seine schlechten Seiten. Und das ist die Schattenseite der KI, eine der Schattenseiten. Und es ist auch mit ein Grund, warum die Anzahl von Cyberangriffen ständig ansteigt. In der Praxis von Steuerkanzleien sehen solche Sicherheitslücken vollkommen unspektakulär aus. Die bemerken sie im Alltag gar nicht. Ein Server läuft beispielsweise schon seit Jahren, ohne dass jemand konsequent Updates installiert hat. Das ist selten der Kanzlei-Server, auf dem Sie Ihre Kanzlei-Software auch betreiben. Die haben Sie meistens ganz gut im Griff. Das sind aber auch manchmal Server, auf denen sich noch alte Software-Tools befinden, die Sie noch nicht einstampfen wollen, weil sich dort noch Mandantendaten drin befinden und eben archiviert werden. Oder das sind Telefonanlagen, die auf Servern betrieben würden, das sind Backup-Server, auf die man vielleicht nicht so regelmäßig ein Auge wirft. Manchmal sind es aber auch eben nicht die Betriebssysteme auf ihren Kanzleiservern, sondern andere Software-Tools, die auch Sicherheitslücken haben können und auf die man einfach nicht so das Augenmerk legt, wie auf die großen Systeme, wie jetzt ihre DATEV-Installation oder eben beispielsweise ein Microsoft-Betriebssystem. Oft sind das Endgeräte, die mit uralten Browser- oder Office-Versionen arbeiten, weil man da ab und zu mal was nachschaut oder das ja eh nur braucht, wenn... Großes Beispiel sind zum Beispiel auch Smartphones, die längst keine Sicherheitsupdates mehr bekommen. Das ist dieses Smartphone, das man ja nur mal braucht, um ab und zu mal in der Kanzlei anzurufen und meistens nimmt man es nur her, um einen Hotspot mit dem Notebook unterwegs herzustellen. Aber in der Regel haben sie auf diesen Smartphones ja auch ihre E-Mail-Accounts aufliegen, zumindest die und auch ihre Terminkalender. Das heißt, Office-Accounts, auf die man dann eben zugreifen könnte. Solche Konstellationen sind für Angreifer wie offene Türen. Man muss dabei niemanden täuschen, niemanden überzeugen, niemanden überreden, an niemanden vorbei. Man nutzt einfach nur vorhandene Schwachstellen. Und die kann man von außen mit einer entsprechenden Software relativ einfach scannen. Ein sauberes Patch- und Update-Management ist deshalb keine Kür, sondern Pflichtprogramm für eine Steuerkanzlei. Und zwar idealerweise nicht auf Zuruf, wenn zufällig gerade irgendwo eine E-Mail kommt, dass es ein neues Update gibt, sondern eben im Rahmen eines strukturierten Prozesses gemeinsam mit Ihrem zuverlässigen IT-Dienstleister. Eine Angriffsform, die in den letzten Jahren stark zugenommen hat, sind die sogenannten Supply Chain Angriffe, also Angriffe über die Lieferkette. Statt ihre Kanzlei direkt anzugreifen, suchen sich Hacker einen Dienstleister, der mit vielen Kanzleien gleichzeitig verbunden ist. Das Thema Dienstleister hatten wir in der ersten Folge zu Cyberangriffen schon. Da allerdings in Verbindung mit den sogenannten Denial-of-Service-Attacken, bei denen ihre Dienstleister schlicht und ergreifend mit viel zu vielen Anfragen von außen außer Gefecht gesetzt werden. Hier geht es uns nun um das grundsätzliche Risiko, dass natürlich auch Ihre Dienstleister Opfer jeglicher Form von Cyberangriffen werden können, die Sie selbst in der Kanzlei rein theoretisch auch betreffen können. Dienstleister wie IT-Systemhäuser, Softwarehersteller, Cloud-Anbieter für Kanzleien sind natürlich immer ein super Angriffsziel, weil man hier viele Daten, Informationen und unter Umständen auch Zugänge zu vielen Kanzleien gleichzeitig abgreifen kann. Der gleiche Multiplikator, den Sie als Kanzlei für Cyberkriminelle, also hinsichtlich der Menge an Mandantendaten darstellen, die bei Ihnen zu ergattern ist, sind also Ihre Kanzleidienstleister ja auch, da man mit den dort gespeicherten Informationen unter Umständen auch gleich einen ganzen Haufen Kanzleien kompromittieren kann. Das ist dann schon so eine Art Schlaraffenland für Cyberkriminelle. Ja, der Angriffsweg in den Dienstleister, in die Technik des Dienstleisters, der kann über all die Wege, die ich auch schon beschrieben habe, über manipulierte Software-Updates zum Beispiel führen, über Phishing-Attacken, schlecht geschützte Fernwartungszugänge, Passwortthemen und so weiter. Also alles das, was Sie treffen kann, kann Ihren Dienstleister auch treffen. Und für Sie als Steuerberater bedeutet das natürlich, auch wenn Sie selbst vieles richtig machen und auf Ihre IT-Sicherheit aufpassen, dann können Sie über einen Dienstleister komplett getroffen werden und können gar nichts dafür. Deswegen ist es uns auch in der Beratung immer so wichtig, die Verträge und die Sicherheitskonzepte Ihrer IT- und Cloud-Dienstleister genau anzuschauen, klare Regelungen zum Beispiel zur Fernwartung zu vereinbaren und sich eben die Frage zu stellen, nicht nur sich, sondern auch den Dienstleister, wie gut ist der Dienstleister auf Notfälle vorbereitet? Wie gut schützt er sich vor Cyberrisiken und welche Maßnahmen werden da ergriffen? Das sind zum Beispiel Themen, die normalerweise schon in einem Vertrag zur Auftragsverarbeitung angesprochen werden, den wir im Datenschutz ja sowieso brauchen, um einen Dienstleister für Ihre Kanzlei engagieren zu können. Zumindest wenn er auf personenbezogene Daten zugreift. Aber man sollte diese Themen natürlich grundsätzlich abfragen, um einen Sicherheitsstandard in der Kanzlei einzuhalten. Ja, zum Schluss habe ich noch einen Punkt, der tatsächlich auch sehr oft unterschätzt wird. Nicht jeder Angriff, der auf Ihre Kanzlei ausgeführt wird, äußert sich sofort. Hier reden wir jetzt nicht über eine spezielle Angriffsmethode, sondern über das, was Cyberkriminelle aus einem Angriff machen können. Viele professionelle Gruppen, die Cyberangriffe verüben, haben überhaupt nicht das Ziel, möglichst schnell, möglichst viel kaputt zu machen, Daten abzuziehen oder Lösegelder zu erpressen. Die wollen nicht kurzfristig agieren, denen geht es nicht um einen schnellen Erfolg, sondern sie wollen möglichst lange unbemerkt bleiben. Und das hat auch einen Grund. Nach einem ersten erfolgreichen Angriff richten sich diese Cyberkriminellen oft Hintertüren in Form von unbemerkt angelegten Benutzern oder Zugängen ein, bewegen sich sehr vorsichtig im Netzwerk und beobachten in der Regel auch ganz intensiv den Datenverkehr. Und dabei kann man natürlich dann sehr interessante Informationen rausfiltern. Listen mit besonders vermögenden Privatmandanten, mit spannenden Unternehmensmandaten, wo sie vielleicht auch über Unternehmensgeheimnisse verfügen, über Unternehmen mit hohen Guthaben auf der Bank, Zahlungsströme, interne Abläufe, Reaktionsmuster in ihrer Kanzlei. Da kann man sich ein sehr genaues Bild von dem, was sie tun und mit wem sie das tun, eben bilden. Das passiert über Wochen oder Monate. Und es ist nicht nur datenschutzrechtlich natürlich hochbrisant, da stehen mir gleich die Haare zu Berge, sondern das kann eben auch zu sehr, sehr gezielten Betrugsversuchen bei ihren Mandanten führen, mit dem Verweis auf angebliche Anweisungen vom Steuerberater, weil man eben ganz genau weiß, wie die Kommunikation mit einzelnen Mandanten aussieht. Man kann hier Informationen abziehen, für die man natürlich auch sehr hohe Lösegelder erpressen kann und wirklich sehr, sagen wir mal, erfolgsversprechende Kampagnen aufsetzen, weil einfach wahnsinnig viele Informationen dann bekannt sind. In der Fachwelt spricht man bei solchen langfristigen, gut getarnten Kampagnen häufig von Advanced Persistent Threats, abgekürzt APT, APT. Der Begriff, der stammt ursprünglich eher so aus dem Umfeld staatlicher Angriffe, aber hat sich mittlerweile auch längst bei organisierten kriminellen Gruppen im, in Anführungszeichen, privaten Bereich etabliert. Für Sie als Kanzlei ist ganz wichtig, dass Sie sich merken, nicht jeder Angriff ist laut und sichtbar und wird sofort bemerkt. Und deshalb gehören Logging-Konzepte, Monitoring-Konzepte, regelmäßige Überprüfungen von Benutzer-Accounts, von Zugriffsrechten und vor allem die Auswertung von Auffälligkeiten in ihren Netzwerken, also von nicht normalen Datenbewegungen beispielsweise, zu einem modernen IT-Sicherheitskonzept. Dafür gibt es Tools, die das automatisch abbilden können. Das ist kein Hexenwerk, da muss nicht jemand den ganzen Tag ihre IT beobachten, aber es ist tatsächlich gerade im Mittelstand und auch in der Steuerberatung ein Thema, über das man auf jeden Fall nachdenken muss. Ja, wenn wir das alles mal zusammenfassen, was wir in der letzten Folge und heute besprochen haben: Phishing, Malware, Ransomware, Denial-of-Service-Attacken, Man-in-the-Middle-Attacken, Brute-Force-Attacken, Credential-Stuffing, jetzt wird es aber hier englisch, die Ausnutzung von Schwachstellen, Supply-Chain-Angriffe, diese langfristigen Kampagnen, von denen ich gerade gesprochen habe, dann wird eine Sache ganz besonders deutlich. Hinter diesen Fachbegriffen, die oft auch so ein bisschen ja, sehr, sehr technisch klingen, sind ja auch technische Themen, verstecken sich keine abstrakten IT-Themen, sondern ganz konkrete Risiken für das Tagesgeschäft einer Steuerkanzlei. Die genannten Beispiele zu den einzelnen Angriffsmethoden haben Ihnen gezeigt, das hoffe ich zumindest, wie naheliegend die Risiken im Alltag sind, wie schnell es passieren kann, dass da was schief geht. Irgendwie, ist zumindest mein Gefühl, tendiert man ja schon häufig dazu, das Wörtchen Cyber, vor allem wenn man vielleicht schon älter ist als 25 oder 30 Jahre, noch so mit Dingen in Verbindung zu bringen, die weit in der Zukunft liegen, die irgendwas mit Wissenschaft zu tun haben, aber nichts mit dem Alltag und einen selbst sehr wahrscheinlich erstmal gar nicht betreffen. Diese Bedrohungen sind allerdings ziemlich handfest. Und genau das wollten wir Ihnen mit diesen beiden Podcast-Folgen zeigen, indem wir erklären, wie die Angriffe tatsächlich vonstatten gehen und wie einfach sie manchmal durchzuführen sind. Es geht hier um das Mandatsgeheimnis, um Berufsrecht, um Datenschutz, um Privatsphäre. Es geht aber auch darum, ob Ihre Kanzlei arbeitsfähig bleibt oder tagelang stillsteht. Und es geht darum, ob Sie am Ende vielleicht Haftungs- oder Reputationsschäden erleiden. Was können Sie als Steuerberaterin oder Steuerberater an der Stelle konkret tun? Darüber sprechen wir in der nächsten Folge. Auf jeden Fall ausführlicher, aber ich möchte Sie natürlich nicht ohne ein paar Hinweise aus der heutigen Episode entlassen. Vor allem, weil es sich dabei wirklich um Klassiker handelt, von denen wir eh immer und überall sprechen. Und Sie haben bei der Erklärung der Angriffsmethoden schon bemerkt, die Lösung liegt meistens in ganz einfachen Themen. Manchmal wird es technisch komplex, dafür gibt es aber Software und Dienstleister. Die meisten Themen sind relativ schnell angegangen, um zumindest das Schutzniveau schon mal ein gutes Stück höher zu stellen, als es heute ist. Was können Sie also tun? Zum Ersten, Ihr Team regelmäßig schulen. Bitte, bitte. Vor allem in Bezug auf Phishing, auf Social Engineering. Schulen Sie aber bitte auch Ihre Richtlinien, Ihre Passwortrichtlinie und alles, was Sie an Regeln für die Nutzung der IT, für die Auswahl von Dienstleistern und so weiter aufgestellt haben, vor allem auch für den Einsatz von KI-Tools in Ihrer Kanzlei, ganz wichtig. Schulen Sie das, denn wenn Ihre Mitarbeiter am Rechner sitzen und ihre tägliche Arbeit machen, dann passieren die Dinge. Und wenn Ihre Mitarbeiter dann nicht wissen, wie sie darauf reagieren sollen, dann ist eben das Problem schnell gegeben, dass sie Opfer von Cyberangriffen werden, dass Sachen gemacht werden, die vielleicht nicht sofort, sondern erst in ein paar Wochen problematisch werden können. Und das wollen Sie verhindern. Deswegen machen Sie ja diese Richtlinien, also schulen Sie sie bitte auch. Das ist so, so, so wichtig. Vor allem auch eben das Thema Phishing und Social Engineering nicht vergessen. Zum Zweiten, konsequent starke Passwörter, Mehrfaktor-Authentisierung und diese Regeln bitte auch durchsetzen. Nutzen Sie Passwortmanager, die sind heutzutage super, da gibt es eine ganze Menge, vor denen man sich nicht fürchten muss. Sie müssen sich die Passwörter nicht merken und können richtig gute Regelungen aufstellen. Zum Dritten, Patch Management, sehr viele englische Begriffe, Backups und die Notfallplanung, die überlassen Sie bitte nicht dem Zufall, sondern organisieren das Ganze professionell, damit Sie eben hier auch technisch weniger Angriffsfläche bieten. Zum Vierten, IT Cloud-Dienstleister, Softwarepartner, Ihre Dienstleister bitte bewusst auswählen und deren Sicherheitskonzepte überprüfen, sich zumindest mal sagen lassen, was da so der Plan ist, wie man sich vor Cyberangriffen, vor IT-Sicherheitsproblemen schützt. Und schließlich, ganz wichtig, natürlich auch aus meiner Warte, betrachten Sie bitte Datenschutz, IT-Sicherheit, Kanzleiorganisationen nicht isoliert. Mit Kanzleiorganisationen meine ich den gesamten Prozessablauf, die gesamte Struktur Ihrer Kanzlei, sondern als zusammenhängendes System, denn das eine greift ins andere und kann ohne einander nicht existieren. Genau dabei unterstützen wir Kanzleien in unserer täglichen Beratung mit praxistauglichen Konzepten für den Datenschutz, die IT-Sicherheit und immer wichtiger auch für das Thema KI-Compliance. Nicht nur eben um der Technik willen und der Regulation willen, sondern wirklich mit dem Ziel, das zu regeln, was wichtig ist und den Kanzleibetrieb verlässlich und rechtssicher abzubilden. Wenn Sie mögen, dann folgen Sie uns dazu gerne auch auf LinkedIn, Facebook oder Instagram. Dort posten wir auf jeden Fall immer mal wieder einen kleinen Wochenrückblick. Und in dem können Sie einen Eindruck davon bekommen, bei welchen Themen wir unsere Kunden regelmäßig unterstützen oder besser gesagt, was wir von den Beraterschreibtischen wegnehmen. Denn um die Umsetzung brauchen Sie sich dabei eben nicht zu kümmern. Dafür gibt es nämlich unser Beraterteam. Das ist auch gut so. Was wir uns genau ansehen, um unsere Kunden im Bereich der IT-Sicherheit und der Cybersicherheit gut aufzustellen, darüber sprechen wir nun in der nächsten Folge. Ein paar Schlagworte habe ich Ihnen ja gerade schon genannt. Das schauen wir uns aber noch mal ein bisschen genauer an. Und damit machen wir Schluss für heute. Wenn Sie Ideen oder Anregungen haben, dann schreiben Sie mir gern eine E-Mail an info@munka.info. Die Kontaktdaten, Telefonnummer und so weiter finden Sie wie immer auch auf unserer Homepage www.munka.info oder hier in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Ich freue mich auf die nächste Episode mit Ihnen zusammen, sage herzlichen Dank für Ihre Zeit und bis bald.